Guten Tag und willkommen bei unserer Session mit Windows RT, Windows 8 Metro-Style-Applikationen entwickeln. Mein Name ist Hans Behrm, ich arbeite für Technology Service bei HP und mein Kollege.
Mein Name ist Andreas Schabos und ich bin Technology Advisor bei Microsoft in Wien.
Wir wollen Sie in dieser ersten Session im Developer-Track mitnehmen auf die Reise, auf die erste Etappe mit Windows 8. Unsere Agenda wird sein, Windows 8, eine Einführung. Wir werden einmal alle jene, die bis jetzt noch nicht so viel mit Windows 8 zu tun hatten, vorzeigen, wie ist das Bedienkonzept von Windows 8. Dann werden wir einen kurzen Überblick über die Plattform von Windows 8, die Developer-Plattform Windows 8 geben. Und dann eben auch kleine Applikationen mit Windows 8 entwickeln. Anschließend werden wir das Execution Environment und den Windows Store auch nochmal kurz beleuchten. Zunächst wollen wir die Frage beantworten, was ist eigentlich das Spannende an Windows 8 und was macht es für Developer vor allem so spannend? Zum Ersten einmal deswegen, weil Windows 8 das bessere Windows 7 ist. Weil ja alle Applikationen, die unter Windows 7 laufen, auch unter Windows 8 laufen. Und man kann damit noch viele andere Dinge machen, die auch mit vorhandenem Developer-Wissen herausgekitzelt werden können. Zweitens geht der Trend bei Windows 8 in Richtung Mobility und in verschiedene Formate von Devices, vom Tablet über den Laptop bis zur Workstation. Ein weiterer Trend sind Cloud-Services. Und diese Trends haben Windows 8 maßgeblich beeinflusst. Drittens ist Windows weltweit die Plattform mit den meisten Benutzern. Und zwar nutzen jeweils ungefähr eine halbe Milliarde Benutzer Windows 7 und auch Windows Live Services. Also ergibt sich hier eine große Chance für Entwickler, auf diesen Markt zu treten. Windows 8, das ist Windows Reimagined. Windows wurde vom Chipset bis zum User Interface neu entwickelt. Es gibt einen neuen Startscreen, der den Start-Button ersetzt. Live Tiles, die Informationen bieten, ohne dass man die Applikation wirklich starten muss. Und natürlich ist alles touchfähig. Bei Windows 8 dreht sich alles um Touch. Deswegen muss man auch wirklich einmal Windows 8 ausprobieren auf einem touchfähigen Gerät, um wirklich zu begreifen, wie dieses Konzept ist. Aber nach wie vor, es funktioniert alles mit der Maus und alles mit dem Keyboard wunderbar. Somit ist die Vision von Bill Gates, Information at your fingertips, wirklich wahr geworden. Windows 8 ist eben auch angepasst an neue Chipsets, wie zum Beispiel also UEFI BIOS, das dafür entwickelt wurde, damit das System schneller startet und auch ein sicherer Start dadurch gegeben ist, dass der Bootloader signiert ist. Weitere Vorteile von Windows 8 sind die Performance. Es hat teilweise sogar geringere Hardwareanforderungen als Windows 7. Das Roaming von Settings über die Cloud, also Benutzereinstellungen, die über die Cloud zwischen den Geräten hin und her wandern. Einen neuen Task Manager, neuer File Copy Dialog, Virtualisierung mit Hyper-V, was vor allem für Developers recht spannend ist und vieles andere mehr. Und diese Experience, diese Erfahrung kann man eben machen auf Geräten vom kleinen Tablet, sparsam mit ARM-Prozessor über den Laptop bis hin zum All-in-One-Workstation mit Touch. Also ein Betriebssystem vom Tablet bis zum Server. Nun will ich Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen und zeige Ihnen hier gleich mal ein Windows 8 hier in der Developer Preview auf einem HP Tablet. Ich schalte es gleich mal ein. Der Lockscreen, das ist, wenn man das Gerät einschaltet, sieht man am Lockscreen gleich mal zum Beispiel einen aktuellen Termin, ob E-Mails zum Beispiel eingetroffen sind und ähnliches. Wenn man den hinauffährt, hat man hier eine neue Möglichkeit, sich anzumelden, nämlich das Login über ein Bild, das man beliebig hinaufladen kann und eine Geste definieren kann. Ich logge mich hier ein. Hier sehen wir den Start-Screen mit den Live-Tiles. Hier sehen wir schon Informationen, zum Beispiel im Kalender und beim Wetter, die angezeigt werden, noch bevor man die Applikation startet. Man kann hier sehr flüssig hin und her scrollen. Wenn man jetzt eine Applikation startet, wie zum Beispiel den Kalender, dann kann man hier auch wunderbar hin und her scrollen. Man kann, wenn man von oben hineinwischt, hier zwischen verschiedenen Ansichten hin und her schalten, Zwischenwoche, Tag und Monat. Man sieht, die Applikationen sind immer im Fullscreen, somit kann man sich eben voll auf diese eine Applikation konzentrieren. Wenn man das Tablet in beiden Händen hält, kann man wirklich mit den beiden Daumen hier mit links hineinwischen, zwischen Applikationen wechseln, zum Wetter, zum Kalender, zum Einstellungen und so weiter, was man halt gerade für Applikationen offen hat. Mit dem rechten Daumen kommt man zum Jumps-Menü. In diesem Menü gibt es kontextabhängige Suche und auch den Startbutton, mit dem man wieder zum Startscreen kommt. Eine interessante Sache ist eben auch der Dialog für Bilder. Wenn man zum Beispiel zum Profilbild hingeht und auf Durchsuchen klickt, dann kann man hier auf Fotos zugreifen, die zum Beispiel in der Cloud, zum Beispiel auf Facebook oder auch im SkyDrive gespeichert sind. Und jetzt kann ich mir hier zum Beispiel ein anderes Profilbild auswählen, das von der Cloud direkt ausgewählt wird. Beim Desktop ist alles beim Alten geblieben. Wenn ich hier den Desktop anwähle, habe ich hier auch den Internet Explorer so wie ich ihn kenne zur Verfügung und alle anderen Applikationen laufen drauf wie gehabt. Jetzt wechseln wir noch auf einen großen Touchscreen. Und hier können wir noch ein weiteres Feature sehen, nämlich wenn wir verschiedene Anwendungen starten, im Metro-Style gibt es hier die Möglichkeit, sie links oder rechts anzudocken und damit zwei Applikationen nebeneinander zu haben. Andreas zeigt uns schnell, wie das geht. Das funktioniert ab einer etwas höheren Auflösung, ab 1366 Pixel kann man zwei Applikationen nebeneinander zeigen. So, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gesehen, also diese doch recht flüssige Darstellung und Bedienung und hübsch anzusehende Bedienung im Metro-Style Startscreen, dass Applikationen im Fullscreen-Modus laufen. Touch ist das bevorzugte Eingabemethode, aber es geht auch wunderbar alles mit Keyboard und Maus, so wie man es gewohnt ist. Und man hat eben ein System für mehrere Geräte, von kleinem Tablet mit ARM-Prozessor bis zur Power-Workstation.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert alles oder was hat sich für den Developer dahinter getan? Und was ermöglicht jetzt diesen Metro-Style-Oberfläche, was ermöglicht alle die Dinge, die wir jetzt gesehen haben? Und im Wesentlichen gibt es vier Investments, die in diese Richtung gegangen sind, die wir uns näher anschauen wollen. Es gibt die neue Windows Runtime, die werden wir uns dann in Kürze näher anschauen. Das ist, wenn man so möchte, die neue Schnittstelle zwischen meiner Applikation und zwischen dem Betriebssystem. Es gibt schon, wo wir ein bisschen was gesehen haben, diese neue Windows 8 User Experience, diese Metro-Style-Apps. Das werden wir eigentlich nur am Rande betrachten, das heißt, wir werden uns nicht jetzt noch extra mit dem auseinandersetzen. Sehr wohl werden wir uns anschauen, es gibt ein neues App-Execution-Environment. Und der Grund, warum es ein neues App-Execution-Environment gibt, ist vielfältig. Das heißt, im Wesentlichen auf der einen Seite, wir haben ja schon gehört, die Applikationen oder Windows 8 soll auf verschiedensten Devices laufen. Das heißt, man hat jetzt da versucht, ein Execution Environment, ein App-Modell in letzter Konsequenz zu schaffen, das einfach ermöglicht, dass mit den Ressourcen sehr sparsam umgeht. Wir haben schon gehört, Metro-Style-Apps sollen flüssig sein. Das heißt, man möchte jetzt verhindern, dass irgendwelche Applikationen, die der User möglicherweise unbeabsichtigt im Hintergrund laufen lässt, dass ihm die dann das Gefühl geben, dass seine Oberfläche nicht mehr flüssig ist, dass die nicht wirklich mehr auf ihn reagiert. Ein weiterer Punkt, was man mit dem Execution Environment erreichen möchte, ist, man möchte einfach dem User das Gefühl geben, dass er ohne darüber nachzudenken Apps gefahrlos auf seiner Maschine installieren kann. Also das heißt, man kann Applikationen einfach installieren, kann sie die anschauen, wenn man die dann nicht mehr braucht, kann man sie da deinstallieren, ohne dass man Angst haben muss, dass man jetzt da, speziell wenn man es im Internet was runterlädt, dass man da irgendwelche Malware oder sonstigen bösen Dinge hereinbekommt. Und wir werden uns anschauen den Windows Store, das heißt eine Variante, und wir kennen das für den Smartphones, zum Beispiel vom Windows Phone, es wird einen Windows Store geben, über den ich Apps einerseits konsumieren kann, das heißt, ich kann als User dort meine Apps suchen, die ich gerne hätte, aber natürlich auch als Entwickler habe ich die Möglichkeit, dass ich dort meine Apps im Prinzip weltweit verkaufen kann oder weltweit vertreiben kann, ohne dass ich da jetzt riesiges Investment dazu brauche. Schauen wir uns an die Windows-Plattform, das heißt, wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben natürlich auf der einen Seite, wir haben diese Windows-Core-Services, das heißt, das, was man einfach von Windows gewohnt ist, alles, was eben das Betriebssystem ausmacht, diese ganzen Core-Funktionalitäten. Und das haben wir zuerst auch schon gehört, was ein wichtiger Punkt ist, Windows 8 ist natürlich alles, was Windows 7 lauffähig ist, läuft auch auf Windows 8. Das heißt, diese ganze Seite gibt es natürlich nach wie vor, das heißt, diese Desktop-Apps, wie sie jetzt bei Windows 8 heißen, das heißt, egal ob das jetzt Native-Applikationen sind, das heißt also C, C++ oder sonstige Applikationen, die direkt auf das Win32 API aufsetzen, laufen natürlich nach wie vor. Das ganze Thema .NET, natürlich die ganzen .NET-Applikationen, egal ob das jetzt WPF-Applikationen sind, ob das Silverlight-Applikationen sind, alle diese Investments kann man natürlich mitnehmen und auch alle diese Dinge laufen unter Windows 8. Laufen genauso wie bisher, das heißt, es gibt die .NET Runtime, es gibt unter Umständen die Silverlight Runtime und es gibt dann die Programmiersprachen, die oben drauf aufsetzen. Und natürlich gibt es, wie wir schon gehört haben, auch den Internet Explorer weiterhin und auch dort kann ich natürlich genauso mit HTML, JavaScript, all diesen Dingen meine Apps entwickeln und meine Apps laufen lassen. Was jetzt wirklich neu ist, ist, sobald man in diese Richtung kommt, dass ich diese Metro-Style-Apps machen möchte, dass ich wirklich jetzt diese neuen Features, die mir Windows 8 zur Verfügung stellt, dass ich die nutzen kann. Und da gibt es in erster Linie mein neues API-Set. Das heißt, jeder, der schon mal wirklich native mit Win32 entwickelt hat, weiß, wie dieses API ausschaut. Das ist nicht immer einfach, damit zu arbeiten. Was man jetzt versucht hat, ist, dass man Dinge, die man gelernt hat mit .NET, die man gelernt hat mit dem Betriebssystem, man gesagt hat, sehr viele von den Sachen, die man in .NET hat, möchte man eigentlich auch zur Verfügung haben, wenn ich nicht unbedingt eine .NET-Applikation entwickle. Ich möchte zum Beispiel unabhängig von der Programmiersprache sein. Mit .NET geht es heute schon. Ich kann eine Applikation schreiben, wo ein Teil der Applikation in C-Sharp ist, ein anderer vielleicht in Visual Basic und der dritte Teil von mir ist in F-Sharp, um drei Programmiersprachen zu nennen. Was man jetzt gesagt hat, das wäre eigentlich schön, wenn man das auch hätte, für andere Programmiersprachen, zum Beispiel, wenn ich Native entwickle oder zum Beispiel, wenn ich in der JavaScript-Welt unterwegs bin. Und aus dem Grund gibt es jetzt eine neue Schnittstelle zum Betriebssystem, das heißt, um auf diese Betriebssystem-Services und Funktionen zugreifen zu können, die Windows Runtime. Die Windows Runtime ist ein Set von APIs, die im Wesentlichen objektorientiert aufgebaut sind. Das heißt, es gibt Objekte, die ich verwenden kann, die haben Methoden, Properties und so weiter. Und ein wichtiger Punkt, und das ist etwas, was immer wieder zur Konfusion führt, WinRT ist native implementiert. Das heißt, auch wenn wir dann in Kürze sehen, wenn das einige Dinge da drinnen gibt, die man vielleicht von .NET her kennt, ja, das sind vielleicht dieselben oder Objekte, die gleich heißen, die wurden aber komplett in native C++ C reimplementiert und ist native Code der Lauf. Aufbauend auf diesen APIs, auf dieser WinRT, werden jetzt einmal out of the box drei Modelle oder drei Programmiersprachen oder drei Entwicklungsmodelle in Wirklichkeit unterstützt. Ich habe, wenn ich jetzt von rechts nach links gehe, ich habe HTML und JavaScript. Das Chakra darunter genannt ist nichts anderes als die JavaScript Engine, die verwendet wird. Das heißt jetzt nicht, dass ich Web-Applikationen. Web-Applikationen laufen natürlich nach wie vor im Internet Explorer oder in einem sonstigen Browser, sondern ich kann jetzt mein Know-how, das ich vielleicht habe vom Entwickeln von Web-Applikationen, ich kann meine JavaScript-Kenntnisse, meine CSS-Kenntnisse und so weiter mitnehmen und kann damit vollwertige Windows 8-Applikationen entwickeln, die dann auch nicht im Internet Explorer laufen. Das heißt, die Rendering Engine ist zwar dieselbe, aber wenn man sich das genau anschaut, sieht man, dass dort kein Internet Explorer drinnen ist, sondern es ist wirklich eine Applikation, die einfach installiert wird. Es gibt da natürlich auch weitere Modelle und natürlich kann ich auch mit .NET-Applikationen entwickeln. Vielleicht ist es so, dass sich für die .NET-Entwickler in Wirklichkeit am wenigsten ändert. Das heißt, ich habe nach wie vor XAML zur Verfügung, das heißt, meine Applikation wird mit, die Oberfläche wird mit XAML designed und dann wird der Code behind in C# oder VB oder was auch immer entwickelt. Das heißt, .NET ist nach wie vor voll unterstützte Entwicklungsumgebung. Der einzige Unterschied, der sich vielleicht ergibt, ist, ich habe natürlich nach wie vor all die Dinge wie Runtime und wie Garbage Collection und so weiter. Der einzige Unterschied ist, dass die .NET Libraries jetzt möglicherweise auf mächtigere Betriebssystem-Calls, nämlich indem sie direkt in die WinRT hineinrufen können, abstützen können. Aber in Wirklichkeit ist das kein großer Unterschied, weil heute, wenn ich .NET habe und wenn ich .NET ein File öffnen möchte, ja natürlich ist nicht das ganze Filesystem in .NET reimplementiert, sondern auch heute verwendet .NET schon das API von Betriebssystem, in dem Fall Win32, und sobald ich auf Windows 8 bin und sobald ich Metro-Style-Applikationen schreibe, verwendet halt die .NET Libraries, verwenden halt die WinRT APIs. Und genauso kann ich jetzt hergehen und kann in C, C++ Applikationen schreiben. Und der Unterschied ist, in Wirklichkeit kann ich das heute mit .NET auch machen, aber dann ist es trotzdem eine Managed Applikation, eine .NET Applikation. Was ich jetzt tun kann, ist, dass ich wirklich in Native C++ meine Applikationen schreiben kann und trotzdem die ganze Funktionalität, die Services vom Betriebssystem nutzen kann. Das ist genau dann spannend, wenn ich wirklich sage, ich möchte jetzt das letzte Stück Performance aus der Maschine herausbekommen. Ich möchte schauen, dass ich einfach möglichst optimal die Hardware nutzen kann oder dass ich halt irgendwelche Flexibilität brauche, die mir halt die anderen beiden Environments nicht zur Verfügung stellen. Gut, schauen wir uns vielleicht einmal kurz an, wie so ein Beispiel ausschauen kann. Ich werde vielleicht das Kochbuch auf die Seite geben. Wir schauen uns an, ich starte einfach Visual Studio 11, die Beta, und sage jetzt da, okay, wir machen File, New Project, das ist genauso wie bis jetzt. Ja, lasst mir da jetzt einige aussuchen und wir sehen jetzt, dass ich da C++ habe und ich kann dort sagen, ich möchte C++ Windows Metro Style Applikation haben. Ja, lassen wir den Namen gleich. Und was er jetzt macht ist, und das ist etwas, was jetzt vielleicht den, oder mit Sicherheit den .NET-Entwicklern bekannt vorkommen wird. Das heißt, ich habe jetzt auch in C++ beschreibe ich die Oberfläche in XAML. Das heißt, in diesem XML-Dialekt, das ist natürlich XML, wo man jetzt einfach sehen wird, wie ich das beschreiben kann und so weiter. So, das heißt, wir gehen jetzt her und haben hier Blank Page XAML. Und das heißt, was wir jetzt sehen ist, dass das einfach beschreibt. Das heißt, was ich jetzt mache, ich beschreibe jetzt einfach, wie meine Oberfläche ausschaut. Und wir machen da zum Beispiel ein sehr simples Beispiel. Das heißt, was ich da drinnen haben möchte, ist zum Beispiel ein Button. Und ein Button hat einen Text, der draufsteht. Das ist aus verschiedenen Gründen, in denen wäre der Content. Primär deshalb, weil das nicht nur Text sein kann, sondern das könnte auch irgendein Bild sein, das könnte ein Video sein, was auch immer. Nichtsdestotrotz, eine Eigenschaft, die ein Button natürlich hat, ist, dass man vom Button klicken kann. Da möchte ein Event-Händler, der dann ausgeführt wird. Ich nehme einfach mit Tab, dann wird so ein Default-Event-Händler implementiert und muss einfach wieder zumachen. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich einfach die Oberfläche habe und werden dann sehen, ich habe dort einfach einen Button auf meinem Schirm. Wichtiger Punkt, auch die XAML-Engine, das heißt, das ist etwas, was von .NET übernommen wurde, wo man gesehen hat, das ist eine gute Idee, dass man mit XAML diese Oberflächen beschreiben kann und die wurde komplett native reimplementiert. Das heißt, man stützt sich da jetzt nicht auf die .NET-Implementierung ab, sondern das ist jetzt Teil von WinRT. Das ist einer dieser Teile, die gesagt hat, so möchte man gerne Oberflächen beschreiben, das ist eine gute Idee und das kommt jetzt in die Betriebssystem, in den Betriebssystem-Layer hinein, in die Schnittstelle, die jedes Programmieren-Environment zum Betriebssystem haben kann. Gut, und dann gehen wir da hinten in den Code Behind, wenn wir uns das auf der Seite anschauen, sehen wir, wir haben da dieses Sammeln und der hat dann einen Code Behind. Ja, und das ist halt jetzt C++, das heißt, die C++, die Native-Variante, die Visual Studio 11 anbietet und das ist einfach C++ 11. Wir haben hier unten jetzt unseren Button-Klick-Händler, ich mache das vielleicht trotzdem ein bisschen größer. Und was ich jetzt machen kann, und die C++-Entwickler nicht schrecken von dem, was da oben in den Parametern steht, die kommen dann nachher gleich dazu, was da drinnen ist. Schreiben wir mal diesen Händler, wir haben da dieses neue Keyword Auto, das ist auch C++ 11 Keyword, und wir machen jetzt einen Dialog, den wir anlegen und new und wir haben einfach im Namespace Windows. Wir sehen genauso, wie man das macht. Das heißt, die C-Sharp-Entwickler wundern sich vielleicht jetzt ein bisschen. Das ist einfach nichts anderes, als dass wir einfach Namespaces verwenden und die werden in C++ mit zwei Doppelpunkten getrennt. Wir haben diese UI, im UI-Namespace, da gibt es noch Pop-Ups drinnen und was ich jetzt einfach machen möchte, möchte dort so einen Message-Dialog machen und so, wie man jetzt sagen muss, Hello World, um mal zu zeigen, dass man natürlich auch das da implementieren kann. Ein wesentlicher Unterschied generell bei WinRT, was dort beim Design mit hineinkommt, ist, wir haben ja zuerst gesagt, die Applikationen sollen fast und fluid sein. Und was man jetzt natürlich generell verhindern möchte, ist, dass es jetzt irgendwelche Aufrufe ins Betriebssystem gibt, die dann lang dauern. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob das OS langsam ist oder nicht, aber zum Beispiel könnte ja übers Internet jetzt da Webservice aufrufen. Das heißt, generell die Regel ist, dass alle Aufrufe, die potenziell länger dauern könnten, potenziell länger als in etwa 40 Millisekunden, sind asynchron. Das heißt, auch der Aufruf von diesem Message-Dialog ist grundsätzlich ein asynchroner Aufruf. Und ich sage jetzt einfach Dialog, Show, natürlich nicht mit einem Punkt, sondern DLG und sage Show Async. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich unsere erste Applikation geschrieben. Sicherheitshalber, ich gebe da oben vielleicht einen Breakpoint hinein. Was man jetzt sieht ist, er kompiliert das jetzt, wie man das von C++ gewohnt ist. Das heißt, ich verwende dort diese Precompiled Headers, die BCH, lauter Dinge, die man gewohnt ist. Was jetzt der eine oder andere vielleicht denken möchte, und vielleicht werden da kompiliert, ich verwende da diese Syntax mit diesem Dachal, beziehungsweise RefNew. Das ist etwas, was man kennt von der .NET C++ Variante. Man hat einfach diese Syntax wiederverwendet. Das heißt, das ist natürlich eine Erweiterung zum standardisierten C++, die einfach dazu da ist, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt ein WinRT-Objekt verwenden. Wer sagt, er möchte diese Erweiterung nicht, wer sagt, er möchte einfach wirklich den reinen C++-Standard verwenden, auch das ist möglich. Das heißt, ich kann dieses WinRT auch aus plain C++ angreifen. Es wäre dann nur dieses Hello World-Beispiel halt um ein paar Zeilen länger, weil man einfach diese ganzen Aufrufe explizit ausprogrammieren muss. Auch das ist möglich. Wir haben jetzt da die Applikation, ihr habt jetzt da den Button, den ich zuerst definiert habe, klickt da drauf, komme jetzt da hinten rein, lasse das weiterlaufen und habe mein Hello World Message Dialog. Machen wir das vielleicht noch einmal und rufen ihn noch einmal auf und was ich jetzt zeigen möchte ist, wenn ich da jetzt reingehe und sage, ich lasse das im Disassembly-Mode im Debugger laufen, das heißt, alles was man da sieht ist, da ist jetzt nicht .NET dahinter, da ist jetzt nicht irgendwas verkapselt, obwohl da ich da oben dieses Dachal und dieses New Wrap verwende, sondern das, alles was da passiert, ist einfach wirklich native Entwicklung, das heißt wirklich auf Performance getrimmt. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich mit C++ entwickle, auf Windows 8, habe ich die Performance, die ich von C++ einfach erwarte. Das heißt, in Wirklichkeit, die Calls, die hineingehen in WinRT, sind einfach ganz normale, sind einfach Calls, die über V-Tables gehen. Also so ist das im Hintergrund implementiert, ohne dass ich da jetzt im Detail darauf eingehen möchte. Das heißt, was haben wir jetzt einmal gesehen soweit? WinRT-APIs sind nativ. Für die Entwickler, die schon länger dabei sind und sich erinnern können, im Wesentlichen die Art und Weise, wie diese Schnittstelle implementiert ist, ist eine Weiterentwicklung von den Ideen, die man seinerzeit mit COM gehabt hat. Das heißt, es gibt ein binäres Interface, über das jeder drüber gehen kann. Das heißt, es ist sehr ähnlich, wie wenn man mit einer V-Table drauf zugreifen kann. XAML kann man jetzt dafür C++ verwenden und man kann ganz normal standardisierten C++-Code, also C++11 verwenden, um diese Applikationen zu schreiben. Was gibt es jetzt für, ich habe zuerst gesagt, man hat einige Library-Funktionen jetzt wirklich ins Betriebssystem hineingenommen, in diese Windows-Runtime hineingenommen. Und da gibt es auf der einen Seite natürlich sehr fundamentale Dinge, so wie Speichermanagement, wie Threading, wie Timers, wie Verschlüsselung. Aber es gibt da weit darauf aufbauend andere Libraries, die man verwendet, so wie Sachen für Media. Das heißt, ein Video abspielen oder ein Video capturen. Alles das sind Dinge, die ich jetzt wirklich mit einer schönen Schnittstelle zur Verfügung habe. Wir werden das dann auch in den weiteren Vorträgen sehen, wie man das nutzen kann. Man kann natürlich auf die Dinge, die das Device zur Verfügung stellt, zugreifen, auf die Geolocation, auf irgendwelche Sensoren. Man kann NFC verwenden. Das heißt, alle diese Dinge sind in diese Schnittstelle vom OS hineingepackt. Das heißt, die braucht da nicht irgendwelche Dinge, die darüber aufbauen. Und natürlich auch so Sachen wie Web-Services-Zugriff, XML-Verarbeitung, all diese Sachen. Und das ist das, was wir schon gesehen haben, auch das User-Interface. Das heißt, auch die Controls zum Beispiel, die man sieht, Data-Binding. Das heißt, das sind Dinge, die hat man gesehen jetzt in der .NET-Welt. Das ist einfach praktisch. Das heißt, das hilft mir einfach wirklich, um meine Applikationen zu schreiben, um moderne Applikationen einfach implementieren zu können. Und diese Sachen hat man jetzt neu native reimplementiert in WinRT. Das heißt, das habe ich natürlich nach wie vor in der .NET-Welt zur Verfügung, habe aber genauso jetzt auch in der JavaScript-Welt zur Verfügung oder in der C++-Welt. Und das ist natürlich sehr praktisch, dass man das hat. Wie funktioniert das jetzt, dass jetzt wirklich jede Programmiersprache darauf zugreifen kann? Und ich habe zuerst schon kurz erwähnt, es ist eigentlich die Ideen, die man von COM gehabt hat, weiterentwickelt. Man hat Dinge, die man von .NET gelernt hat und hat die quasi zusammengemischt. Das heißt, was jetzt passiert ist, diese Windows-Runtime-Objekte sind native implementiert und die gehören zum Betriebssystem. Das heißt, es wird die WinRT selbst wird genauso, wenn Windows gebildet wird, werden auch diese WinRT erzeugt. Was dazu kommt, ist, dass man jetzt gesagt hat, okay, man generiert diese Windows-Metadaten. Das heißt, genau die spannende Frage, wie schauen jetzt diese Objekte aus? Welche Objekte gibt es? Welche Methoden stellen die Objekte zur Verfügung? Die werden in Form von Windows-Metadaten zur Verfügung gestellt. Und was jetzt die einzelnen unterschiedlichen Varianten der Programmierung machen können, ist, die können jetzt hergehen und können dieses Metadatenformat auslesen. Das heißt, man hat eigentlich in WinRT sowas Ähnliches drinnen wie Reflection. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, dieses Objekt hat welche Schnittstelle nach außen hin. Und das kann jetzt verwenden von JavaScript, das heißt, die Chakra Engine weiß, wie sie diese Projection umsetzen kann, um für den JavaScript-Entwickler Java-Objekte zur Verfügung stellen oder Objekte, die so ausschauen, als wären sie JavaScript-Objekte. Da wird auf so Dinge Rücksicht genommen, zum Beispiel, dass man in JavaScript üblicherweise Methodennamen hat, wo der erste Buchstabe klein geschrieben ist und das wird im Rahmen von dieser Projection umgewendet. C-Sharp oder besser gesagt .NET macht es genauso. Das heißt, die .NET Runtime hat die Möglichkeit, dass sie diesen Metadaten auswertet und damit die zur Verfügung stellt. Ja, und für C++ ist es eigentlich noch einfacher, weil C++ kann direkt auf diese V-Table, nachdem das eine Native-Implementierung ist, greift direkt auf diese V-Tables zu und kann so dieses Schnitt auf diese WinRT-Objekte zugreifen. Schauen wir uns das vielleicht ganz kurz an. Das Erste, was ich kurz herzeigen möchte, ist, ich habe gesagt, es gibt diese Meta-Informationen. Und diese Metainformationen ist jetzt nicht nur etwas, wo diese Systeme drauf zugreifen können, sondern die kann man sich anschauen. Das heißt, wenn man in das Verzeichnis C Windows System 32 hineingeht, gibt es dort ein Verzeichnis Windows mit, no, Windows mit Win, Metadata, entschuldige. Und da drinnen sehe ich jetzt diese Metadateninformation. Das heißt, wenn ich es auf die Seite mache, das sind diese WinMD-Files. Naja, und zuerst haben wir ja was verwendet, das war Windows UI Pop-Ups. Das heißt, dieser Namespace hat diese Library. Man kann da auch hineinschauen und da darf man sich jetzt nicht verwirren lassen. Ich verwende ein Tool, was einige kennen werden, nämlich IL-DASN. Intermediate Language Disassembler. Das heißt, das ist eigentlich ein Tool, das wir kennen von der .NET-Entwicklung. Und wenn wir uns das jetzt da anschauen, ich möchte nur den Font ein bisschen größer machen. Und was man da jetzt sieht ist, das heißt, wir haben uns diese Metadaten angeschaut, da gibt es oben ein Manifest, da gibt es die Pop-Ups, da gibt es diesen Message-Dialog-Pop-Up und der hat halt eine Reihe von Properties, die man verwenden kann und Methoden, die man aufrufen kann. Da gibt es jetzt wieder manchmal die Verwirrung und sagt, okay, wenn ich das mit IL-DASM anschaue, das heißt jetzt nicht, dass die WinRT was mit .NET zu tun hat. Das heißt lediglich, dass dasselbe File-Format, das heißt dieses Assembly-File-Format, auch dafür verwendet wird, um diese Metadaten zu beschreiben. Aber wie gesagt, die Metadaten haben sonst eigentlich nur die Funktion, damit eben dann die einzelnen, dass die dann JavaScript oder .NET auf diese WinRT zugreifen kann. Und wenn wir uns das jetzt nur kurz anschauen, das eine Beispiel kennen wir, das haben wir uns zuerst angeschaut. Das ist dieses Button-Beispiel und da hinten haben wir dann unsere Messagebox aufgemacht. Genau dasselbe kann ich jetzt tun von C#. Da schaut auch dieses XAML-File gleich aus, natürlich. Wir haben ja gesagt, wir beschreiben das mit XAML. Das einzige ist, der Code behind schaut ein bisschen anders aus. Aber wir verwenden genau dasselbe WinRT-Objekt, das heißt in letzter Konsequenz. Und dasselbe können wir auch in JavaScript machen. Da schaut jetzt natürlich die Beschreibung der Oberfläche anders aus, weil das beschreiben wir jetzt nicht in XAML, sondern das beschreiben wir in HTML. Wir nehmen da einen ganz normalen HTML-Button. Und da gibt es sowas Ähnliches, das ist eigentlich nur Übereinkunft, dass man das hat. Wir schreiben, damit wir nicht den Namespace mit JavaScript anfüllen, sowas Ähnliches wie Code Behind. Ja, und da, das schaut halt JavaScript aus und wir adden da ein Event-Listener und so weiter, aber wir verwenden wieder dasselbe WinRT-Objekt. Gut, was haben wir gesehen soweit? Wir haben gesehen, dass WindowsRT, oder besser gesagt, ich habe es kurz erwähnt, APIs asynchron sind. Das WinRT-APIs geben wir sehr viele Zugriffsmöglichkeiten auf das Device, auf das Betriebssystem, auf die Services vom Betriebssystem. Und last but not least, die Verwendung von WinRT-APIs ist sehr natürlich. Das heißt, das fühlt sich sehr natürlich in .NET an, fühlt sich genauso natürlich in JavaScript an und fühlt sich genauso natürlich in C++ an. Das heißt, ich habe jetzt da nicht irgendwelche Einschränkungen oder Hindernisse, nur weil ich die WinRT verwende. Gut, und der Hans wird uns ein bisschen was über das App-Execution-Environment erzählen.
Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen die Architektur und die Programmierung angesehen. Wie kommt jetzt eine neue Applikation eigentlich auf die Windows 8 Maschine? Zunächst einmal natürlich über den Windows Store im Normalfall. Wenn man sich dort eine Applikation auswählt und sie installiert, dann kümmert sich der Package Manager, eben ein neuer Dienst am Windows 8 System, kümmert sich darum, dass aus dem Windows Store Backend aus der Cloud das Package heruntergeladen wird und dann einmal in den Single Instance Store, deswegen auch Single Instance Store, geladen wird. Dort wird das dann installiert. Jedoch, die Registrierung wird pro Benutzer, im Gegensatz zu Windows 7, pro Benutzer einmal durchgeführt. Es ist aber so, dass wenn man auf mehreren Maschinen einen Account hat, dann kann man das bis zu 5-mal diese Anwendung starten. Das ist so ähnlich wie auch wie beim Windows 7 Phone und bei anderen Smartphones. Es wird aber auch noch eine andere Möglichkeit für Firmen geben, die Apps entwickeln für den internen Gebrauch, dass sie nicht über den Windows Store gehen müssen, aber Details diesbezüglich haben wir noch nicht. Wie sieht dann jetzt so ein Package aus, ein APPX-Package? Dieses APPX-Package ist nichts anderes als ein ZIP-File. In diesem ZIP-File sind natürlich alle Dateien, die installiert werden sollen, enthalten. Weiters gibt es auch ein Manifest-File, ein appx-manifest.xml. Dazu komme ich gleich später nochmal. Eine Blockmap mit Hash-Werten und eine Signatur. Mit dem wird überprüft, ob die Integrität dieses Packages gegeben ist. Das heißt, ob es nicht verändert wurde, ob sich kein Virus oder Wurm drin versteckt. Das dient eben der Sicherheit und wird gleich beim Herunterladen überprüft. Ja, was steht in diesem APPX-Manifest drin? Da stehen die Deklarationen der App-Integrations-Endpoints drinnen, nämlich auf welche Devices, auf welche Files und auf welche Sensoren zum Beispiel man zugreifen möchte, beziehungsweise ob man zugreifen möchte. Das ist notwendig, dass man in diesem Manifest-File, wenn man zum Beispiel auf GPS zugreifen will, das auch da drin deklariert. Beim ersten Start der Applikation wird dann der Benutzer zur Bestätigung aufgefordert, dass dieser Sensor oder dieses File oder diese Network-Ressource benutzt werden darf. Visual Studio bietet auch einen Editor an, um diese Manifest-Files zu definieren. Und das Ganze dient zum einen natürlich der Systemintegrität, wie auch der Privatsphäre und dem Datenschutz.
Ja, und da Hans hat schon erwähnt, ein wichtiger Punkt ist natürlich, ja, man möchte einfach dem End-User wieder mehr Sicherheit geben. Das heißt, der End-User soll jetzt, obwohl er Software aus dem Internet quasi auf seine Maschine herunterladen, soll die Sicherheit haben, okay, das ist okay, da passiert nicht irgendwas Böses, er wird nicht ausspioniert, das ist nicht irgendeine Applikation, die im Hintergrund die Webcam einschaltet und dann die Daten übers Internet weitergibt. Aus dem Grund und um das gewährleisten zu können, gibt es ein neues App-Modell, wie ich am Anfang erwähnt habe. Und zwar das erste ist, dass grundsätzlich die einzelnen Prozesse zueinander isoliert sind. Das heißt, dass es ist nicht möglich, dass ein Prozess einfach auf den anderen Prozess zugreifen kann. Das heißt, jeder Prozess unterscheidet dann auch noch, hat quasi einen lokalen Kontext. Das ist vor allem dann spannend, wenn man mit JavaScript entwickelt, dann sieht man, da gibt es Bereiche, wo man sagt, okay, da darf man nur von lokalen Daten zugreifen. Das heißt, da dürfen nur meine lokalen JavaScript-Skripts darauf zugreifen und das wird nochmal getrennt. Das heißt, die Prozesse sind grundsätzlich einmal voneinander isoliert. Es gibt aber die Möglichkeit, jetzt natürlich auf das Betriebssystem zuzugreifen. Und das eine ist, es gibt diese Direct APIs, das heißt, man kann auf diese WinRT API zugreifen, was wir zum Beispiel gerade gemacht haben, wie wir diesen Message-Dialog angeschaut haben. Etwas Zweites, was es gibt, und das kennen vielleicht jene Developer, die für Windows Phone entwickelt haben, das heißt nur ein bisschen anders da, es gibt sogenannte Broker. Und der Hans hat zuerst das hergezeigt, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Applikation ein Bild habe, das heißt, ich möchte ein Bild selektieren, dann gibt es einen Broker aus dem Betriebssystem, aus WinRT, der mir das ermöglicht und ich sage einfach, bitte gib mir ein Bild und die ganze Abarbeitung von denen, das heißt, dass er sagt, wo schaue ich das Bild nach, dass er diese Thumbnails anzeigt, dass ich dann das aussuchen kann, alles das ist etwas, was mir das OS zur Verfügung stellt. Eine Möglichkeit, die es sehr wohl gibt, zwischen Prozessen Daten zu übertragen, sind diese sogenannten Contracts. Das heißt, es gibt genau definierte Interfaces und wir haben in Wirklichkeit das User-Interface, dem dahinter steht, haben wir zuerst schon gesehen. Das war nämlich genau das, was ich mit diesen Charms machen kann. Das heißt, was ich zum Beispiel tun kann, ist, ich kann jetzt als eine Applikation, zum Beispiel eine Applikation, das ist irgendein Kochbuch, und das, die sagt, okay, ich möchte jetzt meine Rezepte als Daten weitergeben. Das heißt, es gibt ein definiertes Interface, über das jetzt diese Applikation Daten weitergeben kann. Das ist alles, was die Applikation wissen muss. Das heißt, die Applikation muss jetzt nicht wissen, wer nimmt das entgegen. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel, okay, hier, ich habe einen Text und den Text stelle ich zur Verfügung, wenn ihn irgendjemand haben will. Was jetzt eine andere Applikation machen kann, ist, dass jetzt eine andere Applikation sagt, naja, wenn mir jetzt irgendjemand Daten zur Verfügung stellt, dann verarbeite ich die weiter. Und damit kann ich zum Beispiel sehr einfach so Dinge realisieren, wie ich habe zum Beispiel eine Kochbuch-Applikation entwickelt, möchte die Rezepte durchaus zum Beispiel auf Twitter und auf Facebook und was weiß ich was alles posten. Ich brauche mich nicht darum kümmern, dass das dorthin geht, sondern wenn der User jetzt zum Beispiel eine Facebook-App installiert hat, dann wird die üblicherweise diesen Share-Contract, wie dieses spezielle Interface heißt, implementiert haben und kann das entgegennehmen. Der User kann das dadurch nutzen, Kollege, verklickt, dass wenn ich da seitlich hergehe und ich gehe jetzt daher und sage, okay, ich habe jetzt da meine Charms, und dann gibt es da einen Teilen-Charm. In dem Fall ist nichts zu teilen, weil das ein Startscreen teilt nichts. Aber wenn ich jetzt eine Applikation habe, die Daten zur Verfügung steht, würde ich jetzt hier die Liste der Applikationen sehen, die mit diesem Datenformat, das mir da zur Verfügung gestellt wird, etwas anfangen können. Das heißt also, das ist die Möglichkeit, wie man da Daten austeilt. Ein weiterer Punkt, das hängt jetzt auf der einen Seite mit Security zusammen, aber viel mehr noch mit dem zweiten Teil, den wir zuerst erwähnt haben, nämlich wir wollen ja sicherstellen, dass dieses Fast and Fluid, dass diese gute User Experience, dass der User, sobald er draufklickt, sofort etwas sieht, das wollen wir natürlich auch auf allen Devices zur Verfügung stellen haben. Das heißt, das wird weniger ein Problem sein, wenn ich jetzt eine wirklich große, mächtige Workstation habe, aber dasselbe flüssige User Interface möchte ich haben, wenn ich so einen kleinen Sled habe. Zusätzlich möchte ich auch noch haben, dass das Ding möglichst lang mit seiner Batterie auskommt. Das heißt, alle diese Dinge möchte ich natürlich auch haben und auch das ist der Grund, warum sich da etwas geändert hat, wie dieses App-Modell dahinter läuft. Wieder die Leute, die Windows Phone zum Beispiel entwickelt haben, werden dieses App-Modell sehr bekannt finden. Und zwar im Wesentlichen ist es so, wir haben die laufende Applikation, das heißt, das ist die Applikation, die im Vordergrund ist. Oder wir haben zwei laufende Applikationen, wenn ich diesen Splitscreen habe. Sobald jedoch die Applikation in den Hintergrund kommt, das heißt, der User möchte jetzt nicht mit der Applikation arbeiten, wird diese Applikation suspended. Suspended heißt einfach, die Applikation ist in Memory, bekommt aber keine Ressourcen. Das heißt, die kann jetzt nicht irgendwie aufs Netzwerk zugreifen, die kann nicht in der Zwischenzeit auf die Harddisk zugreifen und so weiter, sondern die liegt im Memory und kriegt einfach keine Ressourcen vom System zugegeben. Das heißt, kein Code wird exekutiert. Wenn man das jetzt sich weiter überlegt und ich mache jetzt App auf, App auf, App auf, App auf und ich vergesse, dass ich die Apps wieder zumache, wird irgendwann einmal auch der Speicher ausgehen und dann wird diese Applikation oder werden die Applikationen einfach terminiert. Das heißt, was ich jetzt vom Programmiermodell vorsehen muss, ist, dass sie die Applikation darauf vorbereitet, sobald sie suspended wird, naja, es besteht potenziell die Möglichkeit, dass sie auch terminiert wäre, nämlich wenn der User jetzt weiter Applikationen aufmacht und einfach die Ressourcen eng wären. Und was natürlich ist, wenn jetzt diese Applikation wieder in den Vordergrund kommt, dann wird diese Applikation wieder resumed, das heißt, die wird wieder restartet und dann muss meine Applikation wieder die Möglichkeit haben, dass sie diesen Status, wo sie vorher war, wiederherstellt. Weil natürlich, wenn jetzt der User zum Beispiel irgendwo Daten eingibt, dann kommt er gerade auf die Idee, möchte kurz ein Spiel spielen, dann holt er sich das Spiel vor und wenn er dann wieder zu seiner Applikation wechselt, möchte er natürlich die Daten sehen und die Daten, die er eingegeben hat, schon drinnen haben. Was es natürlich auch gibt, aber es gibt Szenarien, es gibt Möglichkeiten, dass gewisse Dinge im Hintergrund ablaufen können. Also zum Beispiel, wenn ich Musik spielen möchte, natürlich muss nicht ständig der Musikplayer im Vordergrund sein, sondern das heißt, die Musik soll ja weiterspielen, wenn der Player im Hintergrund ist. Ich möchte im Hintergrund irgendwelche Dinge runterladen, ich möchte im Hintergrund irgendwelche Sachen überprüfen können. Auch dafür gibt es Möglichkeiten, das heißt, dafür gibt es genau definierte Szenarien, genau definierte Agents, die auch im Hintergrund etwas tun können. Das ist etwas, was man berücksichtigen muss. Das ist genau dasselbe Modell, das ich bei Windows Phone habe. Wir haben zuerst schon nur kurz erwähnt, es gibt natürlich wieder diese Unterscheidung, die jetzt nicht neu ist mit Windows 8, sondern man unterscheidet immer zwischen den Applikationsdaten wie Settings und Files und Session States und was auch immer und den User-Daten. Das heißt, die User-Daten, die dem User eher zuhören sind, so wie meine Dokumente, meine Bilder, meine Musik und so weiter. Und was es jetzt gibt, und der Hans hat es zuerst ganz kurz schon erwähnt, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass es einen speziellen Roaming-Store gibt. Das heißt, ein Bereich, wo, wenn ich dort Daten hineinführe, das heißt, die Applikation sagt einfach, okay, das sind Roaming-Daten, das können natürlich nicht unendlich viele sein. Ich schreibe diese Daten in diesen Local Storage und Windows 8 kümmert sich darum, dass es diese Daten mit all meinen anderen Windows 8 Maschinen synchronisiert. Ein simples Beispiel, wo das auch vom System zum Beispiel selbst verwendet wird. Ich habe da meinen Notebook auf den Windows 8 läuft, ich habe zusätzlich einen Slate auf den Windows 8 läuft. Ich habe da meinen Startscreen einfach ein neues Bild hinzugefügt, einfach weil das auch vorher auf meiner Windows 7 Maschine gehabt habe und wie dann das nächste Mal mein Tablet aufgetreten hat, der auch genau dieses Startbild übernommen gehabt. Weil das einfach Dinge sind, die über diese Leitung synchronisiert werden, damit man einfach nicht Konfigurationen überall nachziehen muss händisch. Das heißt, was haben wir gehabt in der App Execution? Das heißt, es gibt einfach im Wesentlichen drei Dinge, die da im Design eine Rolle gespielt hat. Das heißt, man wollte einfach die Konfidenz mit den Apps heben. Das heißt, ich möchte als User sicher sein, dass ich eine App installieren kann, ausprobieren kann, wenn es mir nicht gefällt, loswerden kann. Das heißt, ich möchte jetzt nicht da das Risiko eingehen, dass ich mir irgendein Malware oder ähnliche Dinge auf die Maschine hole. Ich möchte connected sein unter Umständen. Das heißt, ich möchte ohne weiteres, wie wir gesehen haben, zuerst beim Hans auf Daten in der Cloud zugreifen können. Ich möchte, dass meine Konfigurationen über meine Maschinen hin sich automatisch verteilen. Typisches Beispiel wären meine Favorites bei meinem Browser. Auch da möchte ich die nicht einfach händisch kopieren müssen, sondern wenn ich etwas auf der Maschine als Favorite eintrage, naja, da ist halt die Chance sehr groß, dass ich das auf einer anderen Maschine so haben möchte. Und last but not least, wir haben ein neues Applikationsmodell bekommen, das einfach darum kümmert, dass die Applikationen auf allen Plattformen performant sind, dass sie mit den Ressourcen schonend umgehen, dass sie mit der Batterie schonend umgehen, damit man da einfach wirklich eine sehr gute, fast, fluid, erfreuliche Oberfläche oder User Experience für den End-User ermöglichen kann. Du hättest uns noch was über den Store erzählen.
Ja, noch ein paar kurze Worte über den Windows Store. Der ist optimiert dafür, dass man wirklich die Applikation findet, die man sucht. Es wird sich dieser Store sicherlich in der nächsten Zeit sehr stark anfühlen und er ist jetzt schon recht groß. Es gibt für die Entwickler eine riesengroße Chance, hier mit einzusteigen in diesen riesengroßen Markt von 500 Millionen Windows-Benutzer. Nämlich auch als kleine Entwickler mit einer guten Idee kann man da sicherlich ein sehr schönes Geschäft machen. Es gibt sehr flexible Businessmodelle und es gibt aber auch einen Prozess, wo man die Applikation, die man in den Windows Store hochlädt, dass die überprüft werden. Und, aber dieser Prozess ist sehr transparent und geht auch sehr rasch über die Bühne. Es gibt auch ein Windows App Certification Kit, um vorab zu testen, ob irgendwelche Probleme damit auftauchen könnten, damit man sich diesen Prozess jetzt nicht unnötig antut, nur weil man irgendeine Kleinigkeit vergessen hat. Ja, das waren die paar Worte zum Windows Store. Vielleicht kannst du mal ganz kurz nur reinbrowsen, damit man ihn noch auch anschauen kann. ist sofort natürlich installiert auf jeder Windows 8 Maschine und man sieht hier im Überblick einmal natürlich die Kategorien mit ein paar promoteten Anwendungen, und wenn man dann dort hineinklickt, sieht man dann die jeweiligen Anwendungen, natürlich mit Rating und all den Dingen, die man aus vergleichbaren Stores kennt.
Gut.
Gut, Andreas.
Ja, dann vielleicht fasse ich das Ganze noch kurz zusammen, was wir heute so gesehen haben oder was wir in der letzten Stunde versucht haben, einmal so einen Überblick darüber zu geben. Wir haben gesagt, Windows Reimagined, das heißt Windows 8 versucht einfach sehr viele Dinge weiterzuentwickeln. Also das heißt, es gibt natürlich neue Anforderungen, die es an die Devices gibt, oder neue Anforderungen, die User haben, und Windows 8 ist jetzt die Variante, wo man sehr viel von diesen Sachen mitnimmt. Und etwas, was mit hineinkommt, ist Touch. Und Touch ist a first class citizen, wobei ein wichtiger Punkt ist, Touch heißt jetzt nicht nur Touch, sondern Touch heißt einfach zusätzliche Möglichkeit, dass ich, wenn ich ein touchfähiges Device habe, Windows wirklich gut jetzt auch mit Touch bedienen kann. Ich kann es natürlich nach wie vor genauso gut mit Maus und Keyboard bedienen, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Wir haben ja gesagt, es ist designed, um viele Plattformen, möglichst viele Formfaktoren, unterschiedliche Chipsets, es wird ein Windows 8 für ARM geben, aber auch Tablets, Laptops, Desktops, alle diese Dinge sind Devices, die nutzen kann, und auf all diesen Dingen läuft dasselbe Windows 8 drauf. Ein wichtiger Punkt vielleicht, wir haben so erwähnt, dass jede Applikation, die auf Windows 7 lauffähig ist, auch auf Windows 8 laufen wird. Was natürlich auch ist, ist, es gibt sehr, sehr viel Hardware, das heißt die meiste Windows 7 Hardware, auf der heute Windows 7 läuft, kann auch Windows 8 nutzen. Das heißt, da diese Möglichkeit ist, und das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, dass man jetzt quasi diese neuen Möglichkeiten sehr schnell nutzen kann. Ein wichtiger Punkt, Windows Store, das heißt, auf jedem Device habe ich diesen Store drauf. Das heißt, ich kann sofort aus dieser Plattform meine Applikationen herunterladen. Ich kann dorthin gehen, kann die Apps mal aussuchen, kann schauen, welche Apps haben ein gutes Rating. Umgekehrt natürlich jetzt für uns Developer die Möglichkeit, wenn ich eine gute Idee habe, dann kann ich die dort hineinstellen und dann habe ich entsprechend die Leute, die das herunterladen können. Und last but not least, damit das wirklich gut funktioniert, brauche ich ein Modell, was erstens das ermöglicht, dass ich mir Applikationen schreibe, die auf jeder dieser Plattformen gut laufen können. Das heißt, die ja flüssig laufen, die dann nicht irgendwelche komischen Dinge tun, aber die ja dem End-User die Gewissheit geben, dass er wirklich gefahrlos diese Apps herunterladen kann, dass er gefahrlos diese Apps auch nutzen kann. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Weiters, was wir gesagt haben, ist, wir haben jetzt quasi ein vereinheitlichtes Modell, und natürlich ist .NET nach wie vor eine First-Class-Entwicklungsumgebung. Das heißt, wenn ich .NET-Applikationen habe, die funktionieren hervorragend und ich kann alle diese Dinge nutzen, die man Windows 8 zur Verfügung stellt. Zusätzlich als Erweiterung gibt es jetzt einmal die Native-Entwicklung. Das ist etwas, was man in den letzten Jahren ein bisschen gesehen hat, teilweise aufgrund von kleineren Devices, teilweise auf einigen anderen Gründen, zum Beispiel auch die Cloud tragt da das ihre dazu bei, dass einfach auch, dass man sagt, okay, ich möchte für manche Anwendungen, das heißt jetzt nicht für jede, aber manchmal macht es einfach Sinn, dass ich einfach wirklich optimale Kontrolle über meinen Code haben möchte, wann greift er, wozu und so weiter. Das kann ich jetzt mit C++ machen. Und last but not least, wenn ich jetzt Leute habe, die sich gut auskennen im Design von Web-Applikationen, ich habe meine CSS-Gurus, ich habe Leute, die super mit JavaScript umgehen können, und was ich nicht erwähnt habe und auch nicht gezeigt habe, was natürlich geht, es gibt ja eine ganze Menge an Libraries in JavaScript. jQuery zum Beispiel. Alle dieses Know-how kann ich mitnehmen und kann damit voll gleichberechtigte Windows 8-Applikationen schreiben. Das werden wir in den weiteren Sessions speziell diesen JavaScript-Teil und den C-Sharp-Teil, also den .NET-Teil, in dem Fall mit C-Sharp, werden wir später noch herzeigen. Was wir vielleicht nicht so explizit erwähnt haben, ist, man kann auch innerhalb von einer App das mischen. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe sehr gute HTML-CSS-Designer, die können die Oberfläche machen, und ich brauche aber im Hintergrund eine sehr aufwendige Business-Logik, dann kann ich natürlich diese Business-Logik an C-Sharp schreiben und kann die dort mit hineinhängen oder ich kann es in jeder .NET-Language schreiben. Ein wichtiger Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist, wir haben erwähnt, es gibt diesen Windows Store, der ist zurzeit im Aufbau, das heißt, der ist natürlich genauso wie das OS selbst in einer Beta-Version verfügbar, ist zurzeit eingeschränkt, wer dort Applikationen hineingeben kann. Wenn wer eine gute Idee hat, wenn wer gute Möglichkeiten hat, um diese Apps hineinzubekommen, einfach an uns wenden, nach dem Vortrag oder per E-Mail an mich wenden und wir haben durchaus die Möglichkeit, dass Sie vorab schon auch in dem Beta-Store Ihre Apps deployen können, was natürlich eine gute Idee ist, weil man am Anfang einfach schon drinnen ist und am Anfang schon gute Apps herzeigen kann und nicht warten muss, bis dann wirklich zigtausende Applikationen da drinnen zur Verfügung sind. Ja, das wäre es von unserer Seite. Was uns jetzt noch bleibt ist, oder was mir bleibt, ist kurz auf zwei Links hinzuweisen. Das eine ist das Windows Dev Center, dev.windows.com, wo es jede Menge Informationen für Developer gibt und das Designing UX for App Center, das heißt, es gibt auch eine eigene Anlaufstelle für Designer, weil auch wenn wir jetzt nicht im Speziellen auf das Metro-Style-Design eingegangen sind, das ist natürlich etwas, was auch wirklich jetzt darum geht, die Applikationen gut zu designen, dass die Applikationen wirklich toll ausschauen, wirklich gut bedienbar sind und dort gibt es die entsprechenden Informationen, was die Idee hinter dem Metro-Style-Design ist. Ja, und das heißt, das Einzige, was uns noch bleibt, ist, erstens noch einen schönen Tag zu wünschen und, wie gesagt, es gibt keinen Grund, warum man sich nicht jetzt mit Windows 8 schon auseinandersetzen kann. Ich lasse auf meinen Maschinen Windows 8 laufen und habe bis jetzt keine Probleme gehabt und auf der anderen Seite, auch für Developer gibt es zahlreiche neue Möglichkeiten, die man auch jetzt beginnen kann, sich anzuschauen. Danke.
Wiedersehen.